Mobility is the key. Wer sprintet, braucht stabile Sprunggelenke. Wer wirft, merkt jede Belastung in der Schulter. Und wer viel läuft, kennt das Ziehen in den Knien. Ich selbst merke das manchmal bei etwas längeren Läufen. Und Gelenke sind einfach die Grundlage für jede Bewegung, egal in welcher Disziplin. Und genau deshalb habe ich mir die Mobility-Routine von Avea genau angeschaut. Das Duo aus Mobilizer und Kollagen-Activator wurde entwickelt, um Entzündung zu reduzieren, die Beweglichkeit zu verbessern und die Regeneration nach harten Sessions zu beschleunigen. Der Mobilizer sorgt für geschmeidige Bewegungen und weniger Steifheit. Und der Kollagen-Activator unterstützt deine Kollagenproduktion, damit deine Gelenke auch langfristig belastbar bleiben. Und das Beste, Avea steht auf der Kölner Liste. Getestet, geprüft und somit sicher für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ich habe es getestet und wenn du deine Gelenke fit halten willst, probier es aus. Mit meinem Code ATHLET15 bekommst du 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Avea, Schweizer Qualität für deine Gelenke. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes.
Wie genau sieht das optimale Lauf aus für dich? Immer wieder siehst du dich optimal durch diese Hürden zu arbeiten. Du siehst dich immer vorne, du siehst dich immer gewinnen. Das, wenn die dann an den Tag ankommen, weil viele Punkte, das habe ich auch mal mit Justin besprochen, viele Leute vorbereiten sich in diese Aufbau, aber die vorbereiten sich mental nicht vor den Moment.
Mein heutiger Gast ist Marlon Odom, ehemaliger Topathlet und einer der führenden Hürdencoaches weltweit. Er gibt spannende Einblicke in sein Training, teilt seine Philosophie zur Entwicklung von Athletinnen und Athleten und verrät, welche typischen Fehler man unbedingt vermeiden sollte.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Marlon.
Dankeschön.
Ja, Marlon, vor eigentlich jeder Folge führe ich immer noch mal ein kurzes Kennenlerngespräch oder einfach man quatscht sich so warm, würde ich mal sagen. Manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Und heute ist so einer der Tage, da hätte ich mir gewünscht, auch schon ein bisschen früher auf Record zu drücken, weil ich glaube, da waren jetzt eben schon ein paar sehr, sehr spannende Themen dabei. Ja. Aber bevor wir so richtig einsteigen, wir nehmen die Folge Deutscher Zeit an einem Mittwochabend auf. Du bist ja in den USA. Was erwartet deine Athleten oder dich heute noch so auf dem Trainingsplan?
Also Mittwoch ist wirklich für uns wirklich so ein aktiver Erholungstag. Das heißt, wir haben eigentlich schon unser Training von Sonntag bis Dienstag durchgezogen. Und heute ist einfach ein Tag, wo ich mehr oder weniger nehme, meinen Live zu machen. Ich habe immer so ein Hurdle Wednesdays Live, das ich abends mache. Für den ganzen Hurdle-Community, das wir hier haben. Und sonst dadurch, dass ich viele Highschool-Athleten habe, bin ich jetzt auch noch mit dabei in dieser Recruitment-Phase. Das heißt, ich bin öfters an Gesprächen mit vielen College-Coaches, um den richtigen Fit für einen Athlet zu finden, studiummäßig.
Also wenn es dann um ein Stipendium geht, die One, die Two Athlete oder diese Colleges, die so in diesem Ranking sind, dann bist du auch damit involviert, zu gucken, welcher Athlet passt zu welchem College, zu welcher Trainingsgruppe.
Richtig, ja.
Aber kannst du uns auch nochmal so kurz mitnehmen zu dem Hurdle Wednesday, was es da genau geht?
Also es gibt unterschiedliche Themen. Also das sind manche Mittwochs, dass wir dann sagen, okay, heute wird quasi nur ein Live Q&A sein, wo wir dann quasi wirklich nur Fragen beantworten und dann versuchen, die Sachen zu navigieren mit unterschiedlichen Problemen, dass die Coaches haben mit ihren Athleten oder vielleicht die Athleten, wo dann mal Fragen haben, technische bedingte Sachen, wie kriege ich meinen Nachziehbein schneller durchgezogen oder einiges. Aber und dann haben wir dann so andere Wochen, wo wir dann wirklich über Themen reden. Ne? Also wir haben dann uns was ausgedeckt, versucht zu sagen, okay, vielleicht heute machen wir ein bisschen was über das Mentale. Na, wie funktioniert es eigentlich mit einem Athlet, wenn sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht ein bisschen Burnout bekommen? Na, was muss ich da machen? Oder wie wirst du das dann annehmen oder angehen? Aber das finde ich halt richtig cool, weil wir können das so ein bisschen switchen, wie wir das brauchen. Und das Hauptteil ist das, oder der Hauptziel ist, dass wir dann einfach die Informationen an die Leute weitergeben können und irgendwas, wo sie da auch wirklich damit was anfangen können.
Auf welchen Kanälen kann man dir da Fragen stellen und das Ganze mitverfolgen? Für alle,
das ist die jetzt alles an Instagram.
Okay. Ja. Werde ich dann natürlich auch mit in die Shownotes verlinken, das Ganze. Ja. Und eine Sache, die wusste ich tatsächlich auch noch nicht, und zwar, dass du auch der Trainer, auch der langjährige Trainer schon von Robin Gunter bist, der ja vor wenigen Tagen, muss ich jetzt noch sagen, wenn wir die Folge aufnehmen, deutscher Doppelmeister geworden ist in der Halle über die 60 und über die 200 Meter. Deswegen an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Ich habe so ein bisschen schon was zu dir, Intro zu unserer Folge erzählt, dass du in Deutschland nicht nur als Athlet, sondern auch als Trainer aktiv warst. Aber kannst du uns da vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben über deine sportliche Laufbahn, vielleicht erstmal als Hürdensprinter, wie du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist?
Ja, also ich war halt, mein erster Sport war eigentlich nur als Fußball. Ich bin halt in Schwäbisch Hall geboren. Ich bin da bis, glaube ich, 5 Jahren alt aufgewachsen. Vater ist Militär, das heißt, er war damals stationiert. Und ich bin dann mit 5 dann nach Texas umgezogen. Und zu den großen Military Base hier in Texas. Und quasi der Sport hat für mich, glaube ich, in die 7. Klasse angefangen. Also da kann man wirklich mit die Schule erst mit dem Sport anfangen hier. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Da ist es Sport und Schule schon verbunden.
Ja.
Und das war so meine ersten Intro zu Leichtathletik. Aber öfters auch, wie es in Amerika ist, ich bin quasi nicht nur mit Leichtathletik unterwegs gewesen, sondern ich habe dann auch natürlich Basketball gespielt, American Football gespielt. Und dann habe ich mich wirklich so entschlossen, in die 11. Klasse diesen Leichtathletik-Route wirklich wahrzunehmen und zu sagen, das möchte ich jetzt machen. Das hat mich dann zu einem vollen Stipendium zu Texas Tech University dann geführt. Und ich habe halt einen sehr erfolgreichen College-Career gehabt, dadurch ich bei diesem Big 12 Conference 3-mal den Big 12 Champion geworden bin, wo, glaube ich, jetzt auch noch der Rekord ist,
ja.
Nicht falsch bin. Und das hat mich dann die Möglichkeit gegeben, dann auf den Profiweg dann zu laufen. Danach, lustigerweise, müsste ich mich dann nach die Uni entscheiden, ob ich dann für Amerika oder Deutschland starten möchte. Dadurch, dass ich beide Staatsangehörigkeit habe, habe mich dann entschlossen, nach dem ersten Jahr, dass ich noch die Trials hier in Amerika gelaufen bin und mit 13,5 nicht in Finale reingekommen bin, habe ich schon gedacht, okay, komm, es muss jetzt nicht so kompliziert sein, weil wir einfach von die Dichte her so viele haben.
Ja.
Und habe mich dann entschieden, für Deutschland zu laufen. Und ich glaube, der erste Jahr war für mich, glaube ich, 2009, dass ich Start gegangen bin für Deutschland.
Was war für dich vielleicht so in diesem ersten Jahr in Deutschland der größte Unterschied zu dem Sportlerleben in den USA?
Ah, Gott, das ist so anders. Also ich finde, Sport insgesamt hier ist einfach von der Wertstellung sehr höher gestellt. Also würde ich sagen. Also klar, das kriegt man schon in Fußball hin in Deutschland, aber ich glaube einfach, wie die Leute damit umgehen, wenn du jetzt sagen mal in so einen kleinen Highschool-Stadion reinsteigst, ne, wo du jetzt nicht denkst, es sind gar nicht so viele Zuschauer, aber dass die halt volle Action haben, die ganze Zeit, dass dieser Wettkampf da angeht, ist schon eine ganz andere Stimmung. Und ich finde es halt durch die ganze Prozess immer sehr cool. Das habe ich halt auch nicht wahrgenommen, weil wenn du halt immer in diese System bist,
ja,
kennst du das nur so. Und bei Deutschland war das halt nicht so immer der Fall. Weißt du, du gehst zum Wettkampf hin, da sind schon Zuschauer da, aber die Stimmung ist jetzt nicht das Gleiche. Ne? Ich würde sagen mal, da kann man es schon an den Kultur ein bisschen merken, dass man sieht, okay, hier war das wirklich so eine Sache, wo auch, also einfach wie die ganze Prizes gehen. Ne? Wenn du mal was gewinnst, kriegst du nicht mal nur so einen Medaillen, sondern du kriegst auch mal so einen Championship Ring oder sowas.
Ja,
es ist ein ganz anderes Erlebnis, das ein Athlet hier hat, wenn ich das jetzt vergleichen würde.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland, da tut sich so langsam was. Ich habe vor einigen Wochen eine Folge mit Dr. Klaus Detloff aufgezeichnet. Wir haben auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte vorhin erzählt, er hat Germany Athletics gegründet und versucht auch den Sport da so ein bisschen in diese Richtung zu bringen, dass es auch wieder mehr ein Happening, ein Event für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird und eben auch mehr Wertschätzung für die Athletinnen und Athleten da geben soll und auch mehr Reichweite in verschiedenen Medien. Deswegen, ich glaube, das ist sowas, was sich nicht nur die Sportlerinnen und Sportler in Deutschland wünschen, sondern höchstwahrscheinlich auch die Zuschauer, dass es da insgesamt nochmal so ein bisschen mehr in Eventcharakter bekommt, wie vielleicht auch in den USA. Aber wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf deine Karriere, was war denn vielleicht so ein Moment, der sich besonders eingebrannt hat, irgend so was besonders prägend für dich war?
Ich glaube, das hat mir schon mal jemand gefragt und ich glaube, meine Antwort ist einfach anders. Ich würde sagen, das war jetzt nicht einen Moment für mich. Für mich war das mehr oder weniger diese Connections, dass ich durch den Sport aufgebaut habe. Also quasi den Kennenlernen von Leuten, diese Verbindungen in Freundschaften, dass man durch diese ganze Reise, man sieht natürlich durch den Sport viel von der Welt. Wenn ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt jemanden, wo jetzt, egal, auch jetzt, wenn ich jetzt anrufen würde, ich will nach Südafrika oder Spanien oder irgendwo, dass ich die Connections immer noch jetzt habe und die Freundschaften aufgebaut habe, das ist eher mehr für mich das Wichtige.
Ja.
Und das Highlight gewesen, weil umsonst, ja, ist es nicht die Norm, wo man sagt, okay, ich sehe einfach, ich habe so viel erlebt in die Welt schon, dass ich sagen kann, Kultur mal kennenzulernen, Leute mal kennenzulernen. Das war für mich eigentlich der kritische Punkt. Das war jetzt nicht ein einziger Lauf oder so. Ein Championship ist schön, wenn man mal einen Titel gewinnt. Aber im Endeffekt, ich glaube, diese Sachen, wo auch durch den Leben mit dir mitgehen, finde ich eigentlich die wichtigen Punkte für mich.
Ich finde auch, das ist jetzt, wo du das sagst, das ist auch was, das sieht man, glaube ich, auch erst nach der Karriere. Also gerade das mit den Connections, Freundschaften, die man knüpft, Leute, die man kennenlernt, das realisiert man manchmal, glaube ich, erst Jahre danach. Das hat es bei mir erst Klick gemacht, als ich irgendwann mit dem Podcast angefangen habe und dann einfach mal bei Athleten angeklopft habe, hier habt ihr Bock mit dabei zu sein, und ich dann erstmal festgestellt habe, okay, gibt ja doch einige, die ich noch aus meiner sportlichen Laufbahn kenne. Das ist tatsächlich sowas, was ist einem häufig, während man den Sport macht, gar nicht so bewusst, aber ist ein guter Punkt.
Weil man läuft natürlich immer von Ziel zu Ziel. Ich glaube, wenn man Athlet selbst ist, dann das nimmt man nicht wahr, weil man denkt immer an den nächsten Erfolg, man denkt immer auf den nächsten Ziel, ne? Da ist man nie wirklich fertig.
Ja.
Und ich glaube, dadurch ist es ganz schwierig zu sagen, ja, welchen einen Moment war der größte Erlebnis für mich. Ne? Und außer, dass man manchmal, und es ist manchmal auch vielleicht mal ein Problem mit dem Sport, dass man einfach die schöne Sachen, dass man durch den Sport erleben darf, eigentlich das wichtige Punkt ist. Weißt du, man sagt, hey, diese Relationships, was ich jetzt aufgebaut habe, die habe ich wegen dem Sport. Das war nicht wegen diesen einen Moment, dass ich hier gewonnen habe oder den anderen, sondern das war durch wirklich die ganze Karriere, wo ich diese Sachen aufgebaut habe. Und wie du schon gesagt hast, das merkt man erst nachhinein, wo man sagt, oh wow, man blickt zurück und denkt, wow, das ist schon eine coole Sache, was ich sagen kann. Ich habe durch den Sport wirklich die Welt auch gesehen. Ne?
Irgendwann hast du dich dann aber nach deiner Karriere als Leistungssportler dazu entschieden, als Trainer zurückzukommen. Was hat dich denn dann irgendwann dazu motiviert, diesen Schritt zu gehen?
Also das Lustige war, ich wollte eigentlich schon immer Trainer sein. Aber das hat für mich schon in den Highschool angefangen. Und ich mehr oder weniger, lass mir sagen, die Mentoren, die ich gehabt habe. Also ich habe sehr gute Mentoren/Coaches gehabt. Ne? Also wo für mich für den Leben wichtig waren. Also den Charakteraufbau, die Moralen, wie man einfach einen Mann bekommt, das war mir einfach schon frühzeitig beigebracht. Ja? Und ich habe gesehen, wie viel Power das gibt, ne? Weil es ist eine Sache, jemand körperlich zu entwickeln, dass er den Sport gut treiben kann. Aber es ist was ganz anderes zu entwickeln, wenn man sagt, ich gebe dir Sachen, dass du wirklich in den aktuellen Leben nutzen kannst. Und da habe ich das schon frühzeitig verbunden, habe gesagt, du, weißt du was, wenn ich das schaffen kann, dann habe ich mal einen Weg, wirklich diese Sachen, die ich gelernt habe, weiterzugeben und auch wirklich vielleicht die jüngeren Leute einen einfacheren Weg schaffen, dass sie es nicht so hart gehabt haben, wie ich es vielleicht gehabt habe. Ne? Dass sie dann auch sehen, okay, wenn ich jetzt, sage mal, prinzipiell meine Ziele so strukturiere und die Sachen wirklich, also sagen wir mal, ganz konstant an die Sachen arbeite, dass ich mir alles ermöglichen kann. Weißt du, weil ich einfach den Struktur jetzt schon habe. Ja, das würde ich erstmal so sagen, dass es für mich schon frühzeitig angefangen habe und ich wusste jetzt halt nur nicht, in welchen Form nach den Laufbahnen das gehen würde.
Ich finde das super spannend, auch dass du das mit dem Stichpunkt Mentoren angesprochen hast. Und weil das ist was, das höre ich immer wieder von Gästen aus den USA, dass sie Mentoren an der Seite hatten oder Coaches, die ihnen da wirklich in vielen Bereichen auch geholfen haben. Also Andreas Behm ist ja auch ein Frankfurter, der als Hürdentrainer schon seit vielen Jahren bei Altis am Start ist. Er hat Ähnliches berichtet, dass er da lange bei einem College, einem sehr erfolgreichen Trainer auch mitgelaufen ist. Genau, auch immer sehr, sehr viel mitgeschrieben hat, sich sehr viel mitnehmen konnte. Und das ist das was in den USA üblicher ist als in Deutschland, dass man da, dass auch die Leute offener sind und auf dich zukommen und sagen, hey, komm, wenn du Erfahrung sammeln willst, ich habe schon das ein oder andere an Erfahrung in meinem Rucksack, sage ich jetzt mal, ich nehme dich gerne mit an die Hand.
Ja, weil du musst es auch so sehen. Was wir halt in Deutschland gut haben, ist, dass man schon frühzeitig mit einem Profi-Trainer schon mal zusammenkommen kann. Bei einem olympischen Stützpunkt oder sonst was. Also das heißt, die technischen Aufgaben werden schon eigentlich in Deutschland früher aufgebaut. Das ist jetzt nicht der Fall in Amerika. In Amerika hast du der Fall, dass du, da ist gerade jemand Coach fertig geworden mit seinem Football-Team und dann kommt der jetzt für die Saison für Leichtathletik rüber. Das ist aber nicht sein Specialty.
Okay.
Deswegen hat er vielleicht nicht den gleichen Know-how, wie wir vielleicht in Deutschland haben, aber die Verbindung und den Relationship, Beziehung mit dem Athlet ist einfach ganz anders. Das ist so, Meine Aufgabe ist, dass ich dich für den Leben vorbereite. Ich will für dich da sein. Ich will, dass deinen, was man sagen, Vertrauenssystem, dass du weißt, dass hier, egal was schon in deinem Tag war, ob du Stress gehabt hast, egal was ist, dass du immer dich an mich wenden kannst. Und da ist dann dieser Vertrauen aufgebaut. Das ist nicht so einen Wand im Weg, wie ich manchmal in Deutschland merke, beziehungsweise so einen Ostblock, wo man schon mit dem Duzen anfängt und so weiter. Das ist halt nicht der Fall hier in Amerika. Weißt du, das heißt, das ist schon ein ganz anderer, da ist Respekt da, ganz klar. Aber das ist mehr so, wenn den Athlet oder der Person, damit ich arbeite, mich vertrauen kann, dann kriege ich auch die Information, um wie es ihn oder sie wirklich geht. Und ich kann dann den Athlet weiterbringen. Weil ich weiß, okay, du hast mir schon erzählt, dass du jetzt gerade ein bisschen Stress zu Hause hast oder irgendwas ist. Dann kann ich auch entsprechend anpassen, weißt du? Und dadurch, durch diese Beziehung, ist es einfach, dass der Athlet auch die Mühe hat und zu sagen, du, ich vertraue, dass du mich jetzt wirklich dahin führst, wo ich hin muss. Und ich vertraue dich voll. Das heißt, es ist keine, mal schauen, wie der Coach so ist. Ich muss mich so ein bisschen reintasten, sondern wenn du sagst, lauf durch den Wand, dann laufe ich durch den Wand. Weißt du, das, dadurch fängst du schon ein bisschen an. Und es hört sich schon am Anfang so ein bisschen verrückt an. Aber wenn du wirklich denkst, das größte Teil von, was Entwicklung mal schwierig macht, ist, wenn da kein Vertrauen da ist oder nicht im vollen Vertrauen da ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Da ist es schon ganz anders. Was man halt nicht in den Technik haben oder die richtige Coaching haben frühzeitig, haben wir einfach von dieser Beziehung geholt.
Würdest du doch sagen, dass das auch, also ich gehe davon aus, dass das auch ein Kernpunkt deiner Trainerphilosophie ist. Also so wie du das auch jetzt auch nochmal geschildert hast, das ist, glaube ich, auch nochmal auch ein gutes Beispiel mit einem Footballtrainer, der dann zur Leichtathletik kommt, vielleicht nicht das Know-how hat, aber ich glaube auch so dieser Umgang auch mit so einem großen Team schult ja dann auch wieder andere Soft Skills als jetzt, wenn man mit weniger Athletinnen, Athleten auch, ich sag mal, in anderen Wettkampfsituationen zu tun hat.
Ja.
Aber was sind denn noch so Punkte, die dir wichtig sind, die du Athletinnen, Athleten weitergeben willst oder auch vielleicht andersrum, was erwartest du denn von Athletinnen oder Athleten, die zu dir kommen?
Also für mich, also ist es, ich würde es mal so beschreiben, weil das in, so in unterschiedliche Teilen ist. Also ich finde, man muss einen Athlet erstmal treffen, wie er kommt. Und damit meine ich, wer steht denn eigentlich jetzt gerade vor mir? Wenn ich das so schnell wie möglich lernen kann, okay, er reagiert oder sie reagiert auf die Sachen positiv in diesem Weg, aber vielleicht nicht so in diesen Wegen. Ich weiß genau, wie ich mit was ich damit sage oder artikuliere, dass es auch wirklich ankommt. Das sind die ersten Sachen, dass ich erstmal feststellen muss. Weil ich glaube für mich, und ich sage halt das immer, das ist nicht so schwer, und da würde ich ein bisschen mehr reingehen, aber jemanden körperlich zu vorbereiten, wenn man weiß, was man macht, ist es nicht so schwer. Das ist eher zu wissen, wie das Mentale funktioniert. Und das ist für mich immer ein Parallel, ne?
Ja.
Ich sag halt, oder philosophiemäßig ist es bewegungsbedingt erstmal für mich. Ich finde, wenn man jemanden wirklich beibringen kann, wie man optimal bewegt, richtig bewegt, das vermeidet dann schon viele Verletzungen, oder? Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich triff mich jetzt mal unter meinen Schwerpunkt anstatt vor meinen Schwerpunkt, mein Körperschwerpunkt, ne? Dann schützt sich schon mal meine ganze Fußgelenke, Knie, Hüfte, alles, was damit zu tun hat. Und die Bewegungsentwicklung heißt nicht nur, was ich auf den Bahnen mache, sondern auch, wie ich ein Krafttraining dann durchführe. Ne? Das geht wirklich immer weiter von dem Körper, von das Körperliche. Das heißt, die größte Anzahl von Verletzungen kommen von Fehlbewegungen.
Ja.
Das heißt, ich muss das schon wahrnehmen. Und dadurch werde ich sagen, mindestens in den Grundaufbau oder wenn ich sagen mal jetzt mal die Möglichkeit habe, mit den jüngeren Athleten zu trainieren oder anzufangen, dann nehme ich mir einfach wirklich erstmal Zeit, um diese Bewegungsmuster wirklich gut auszubauen. Ne? Und zu sagen, okay, schau mal, dass wir erstmal mit den Basic Drills richtig damit klarkommen. Dass man mit diesem Rhythmusgefühl klarkommt, dass man eine richtige Körperwahrnehmung dabei hat, mit was auch natürlich dann später wenn der Speed sich erhöht, dass man immer noch korrekt durch diese Bewegung dann durchführt. Also das ist der erste Punkt, wo ich da erstmal wirklich mich fixiere. Und parallel dazu mit dieser, ich sag mal, zwei Seiten. Diese eine Seite ist der Schnelligkeit und Kraft, das ist der Core. Na, wenn ich jetzt denke an so eine Pyramidebasis, wenn ich jetzt eine Pyramide sehr hoch bauen möchte, dann muss die untere Breite wirklich groß sein, weit sein. Das heißt, ich nehme mir viel mehr Zeit in den Aufbau, dass das festgelegt ist und dass die Athleten wirklich verstehen, was sie machen. Weil wenn sie verstehen, was sie machen, dann können sie es auch umsetzen. Das heißt, was ist die Grundursache? Erstmal, ne? Damit fängt an. Nummer zwei ist, wie, weil ich kann so schlau sein, wie ich möchte, wenn ich diese Wissen nicht beibringen kann, sodass die Athleten das wirklich verstehen können und annehmen können, dann bringt es denn auch nichts. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die richtigen Wörter dann nutze für Athlet A, B, C, egal was, weil das kommt vielleicht ein bisschen anders ran, von Athlet zu Athlet C, ne? Vielleicht verstehen die Sachen einfach nicht, wie ich das Athlet A gesagt habe, dann muss ich es vielleicht anderes zirkulieren, dass der Athlet C das auch versteht, ne? Das ist Trainer zu sein, zu sagen, okay, ich muss das erstmal beibringen. Und wenn sie es bestanden haben, dann kommt der Punkt, wo ich sage, okay, diese Visualisierung ist wichtig. Weil wenn ich es durch meinen Kopf spielen kann, auch wenn ich es eigentlich jetzt in dem Moment nicht umsetzen kann, das Coole ist, ich gehe dann aus diesen Einheit raus, gehe schlafen und ich denke dann nochmal an. Aber weil ich es dann sehen kann, und jetzt sage ich, ich sehe dich für den nächsten Techniktag 2 Tagen später, durch diesen ganzen Prozess, dass du dann schon dran gedacht hast, ist öfters dann diese Entwicklung beschleunigt, weil dann kommen sie in den nächsten Einheiten, dann siehst du schon mal die Bewegung, weißt du? Aber ich glaube, das sind einfach, oder ein großer Fehler für mich, dass ich sehe, ist, dass Coaches einfach ganz schnell zu die Ursache wollen. Die wollen also, ich muss Hürden laufen, jetzt laufen wir schon Hürden. Nee, vorbereit erstmal mit die ganze Rhythmusspielchen, ne? Oder durch Wickets, durch irgendwas simulieren. Man kann auch viel durch die Simulierung machen. Weißt du, dass man muss jetzt nicht direkt über eine Hürde laufen, sondern ich lasse mich jetzt erstmal Zeit. Kannst du erstmal überhaupt spüren, was Rhythmus ist? Na, ist es in 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kann ich das erstmal spüren? Weil wenn ich da nicht mehr nachdenken muss, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich eigentlich die ganze andere Sachen von den motorischen Standpunkt rein integrieren und sagen, okay, wie sieht denn da diesen Schwungbeinarm aus? Timing oder Körperposition oder irgendwas, das kann ich dann reinteilen, wenn der Athlet schon einmal einen gewissen, sagen wir mal, Rhythm IQ aufgebaut hat. Weil, verstehst du, was ich meine?
Ja,
deswegen sage ich halt, ich glaube, ich sage diese ganze Sachen nur zu sagen, ich lasse mich wirklich viel Zeit in die Lehre, die Sachen korrekt beizubringen, dass der Athlet wirklich weiß, warum er was macht, diesen Why. Und wenn sie es auch gelernt haben, weil irgendwann müssen sie auch von mir mal weggehen. Na, wenn ich sage mal, ich habe dich als ein Highschooler, du musst dann irgendwann zu die Uni. Mein Ziel ist, dass ich dich ordentlich vorbereite, dass wenn du da hinkommst und der College-Coach kommt und sagt, ich möchte, dass du jetzt an deinen Shuffle-Schritt arbeitest. Na, dein Take-off musste halt von einen Winkel von hier haben. Dann weißt du schon diese ganze Terminology und verstehst schon, was von dir erwartet ist. Ich glaube, damit kann man einfach Leute sag mal, wenn man was beibringt, dass sie es auch beibehalten und wirklich damit was anfangen können, wenn sie einfach auf die nächste Stufe gehen.
Ja, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Ich würde gerne nochmal so auf diesen Punkt Rhythmusgefühl eingehen. In einer Folge mit Pamela Dudkiewicz-Emmerich haben wir auch darüber gesprochen, gerade über das Thema Rhythmus. Und sie sagte, dass ihr es geholfen hat zu tanzen. Also sie war vor ihrer Leichtathletikkarriere im Tanzsport aktiv.
Ja.
Und hat gesagt, dass sie aus dieser Zeit extrem viel dann auch in den Hürdensprint mitgenommen hat und dass ihr das extrem viel geholfen hat. Also würdest du auch sagen, also gerade auch dieses Rhythmusgefühl oder ein Verständnis, oder Rhythmus hat ja weniger mit dem Verständnis, sondern mehr mit dem Gefühl zu tun, dass das da auch ein wichtiger Punkt ist?
Ja, sehr. Also ich finde immer jemand mit so einem Tanzhintergrund oder so einem Turnen-Hintergrund, da ist das schon mal die Körperwahrnehmung anders. Oder? Das heißt, sie spüren schon in sich rein, beziehungsweise mit Hürden, das ist in sehr hohen Gefühlssachen. Und ich würde sagen, fast in alle technischen Disziplinen, ne? Auch Weitsprung oder Hochsprung oder irgendwas, da muss man schon reinspüren, wie man bewegt oder ob man den richtigen Distanz hat bei Takeoff. Ja. Ne? Also, das ist alles schon kritisch und wichtig. Beziehungsweise, wir machen das auch auf maximale Geschwindigkeit. Deswegen finde ich, sowas ist sehr, sehr wichtig, weil wenn jemand das schon hat, dann ist. Also ich habe es persönlich gefunden, dass es einfacher ist, die Leute zu entwickeln. Weil du kannst ihnen dann sagen, hey, hast du überhaupt mal gehört, was deine Füße machen dazwischen? Weil es geht nicht um, was ich sehe. Das ist, was ich auch immer sage bei Hürden. Was ich sehe und was ich spüre oder was ich fühle, ist was ganz anderes. Wenn ich jetzt gucke, Hürde 1 zu 2, dann sehe ich eine Distanz. Aber in Realität, das ist nicht der Distanz. Der Distanz, weil ich muss noch reinkalkulieren, wo landet der Athlet nach der Hürde? Und wo ist der Take-off-Punkt vor die nächste Hürde?
Ja.
Und wenn ich mal einen Athlet wirklich mal hinnehme Und ich habe das abmarkiert und ich sage, schau mal diesen Boden an. Siehst du diesen Platz, das du da hast jetzt? Ach Gott, das ist gar nicht so viel. Ja, und du musst jetzt mehr oder weniger, es sind 4 Schritten, aber ein Dreierritt muss hier durchführen. Verstehst du jetzt, warum du nicht die Möglichkeit hast, mit dem Schritt aufzugehen? Warum du ganz kurz und frequent treten musst? Ja, das macht jetzt viel Sinn. Ich habe es aber nicht verstanden, weil ich ja immer gedacht, dass ich diesen Platz habe, ja, von Hürde zu Hürde. Ja, weil du das siehst, aber das ist nicht die Realität. Weißt du? Und mit so Leuten, wo schon mal ein Gefühl haben, die können spüren, wenn sie von der Hürde runterkommen, Schwungbein, Nachziehbein landet, wenn mal der dritte Schritt aufgeht. Die spüren es sofort. Und dann können sie eigentlich dann reagieren und diesen Adjustment dann machen. Weil es geht mir nicht um einen perfekten Lauf durchzuführen. Das geht mir mehr um, kannst du den Fehler spüren oder merken, dass du dann, wenn du, sag mal, Hürde 2 nicht optimal genommen hast, dass du das schon bei 3 schon wieder korrigiert hast. Oder geht das einfach weiter und weiter?
Und wird der Fehler dann immer
für den Fehler größer, immer schlimmer werden. Ne? Und das ist so eine Sache, wo, wenn wir über Details reden, wo einfach diesen Make or Break ist für mich. Also ich trainiere auch die Alaysha Johnson, ne? Die ist jetzt letztes Jahr auch in Paris dabei gewesen, in die 100 Hürden. Und bei den American Trials letztes Jahr, das war ein historischer Lauf. Ich weiß, ob du das mitbekommen hast, aber du bist mit 12:31 weitergekommen. Das war Cutoff. Und mit 3 Mädels unter 12:40 zu Hause gelassen.
Das ist
also, das musst du erst mal schaffen. Ne? Und wenn ich jetzt sage, und das ist der Unterschied, oder? Ist eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt einen Highschooler trainiere. Oder auch mal, sagen wir, ein College-Kid oder wirklich ein Profi-Athlet, das sind die Details anders. Weil ich wusste schon vor, also wir sind dann, glaube ich, bei den Trials, glaube ich, 10 Tagen davor hingekommen. Wir haben so ein Airbnb genommen, wir haben uns wirklich unsere Ruhe gehabt, ne? Irgendwo in den Berg, es war ganz schön. Und bei ihr war das so ein Fall, wo ich gesagt habe, sie ist nicht ein Athleten, wo eine ganze Woche einfach nur auf den Lauf fixieren kann.
Einfach, dass die muss abgelenkt sein.
Die muss abgelenkt sein, die muss Kaffee trinken gehen, die muss vielleicht mal ein bisschen shoppen in die Stadt da gehen, irgendwas anderes, weil wenn sie dann, sag mal, diesen Killer-Switch anschaltet an Vorlauftag, dann ist sie drin. Und bei ihr ist es so, ich brauche diesen, ich nehme immer diesen Approach, weniger ist mehr, weißt du, weil die ist schon von Natur aus, oh, ich will gehen, lass mich jetzt Gas geben. Da muss ich sie eher mehr beruhigen, das heißt, ich muss diesen Happy Balance finden dazwischen. Na, nicht zu hoch, nicht zu tief, sondern einfach einen ganz schönen Punkt hier, weil körperlich weiß sie schon, was sie kann. Aber ich wusste, dass es wird eine sehr enge Sache, weil alle Mädels sind schon so unterwegs gewesen, weißt du? Von den Season Best, das heißt, das ist wirklich jetzt Poker, Mann. Man muss alles richtig hinbekommen durch die Runden. Und wenn du halt siehst, okay, erster Lauf gemacht, dann fang schon mal diese ganze Vorbereitung Postlauf an für die Erholung. Na, ich muss schauen, dass sie jetzt Eisbad macht, ne, ganze Behandlung bekommt, dass wir dann in der nächsten Runde wieder bereit sind. Aber das hat mir da gezeigt, wie wichtig dann diesen Gefühl auch ist. Die hat gesagt, du, ich vertraue mich. Also Halbfinale läuft sie. Ich weiß, sie muss den nächsten Tag die Finale laufen. Die hat gesagt, Coach, ich habe genau gespürt, was für ein Adjustment ich noch machen muss in die Finale. Ich muss nicht mehr machen. Ich muss nur schauen, dass ich noch präsent bin in dem Moment, wo ich bin. Damit hat sie nur gesagt, wenn ich an Hürde 5 bin, dann bin ich an Hürde 5. Ich denke nicht an, was an 4 passiert ist. Ich denke nicht an 6, sondern ich bin, wo ich bin. Und was um mich drumherum ist, interessiert mich nicht. Weil ich kann sowieso nicht beeinflussen, was die Mädels neben mir machen. Und es
Wie kriegst du deine Athleten dazu, so im Moment zu sein?
Unbedingt.
Jetzt?
Also das ist eine ganze Sache. Also Visualisierung für mich ist absolut. Also wenn ihr sagen mal, ich habe jetzt einen Wettkampf am Ende des Woche, also sagen wir Samstag, dann fängt es von Anfang die Woche an. Ich habe gesagt, ich will, dass du immer jeden Tag dran denkst, deinen Lauf durch den Kopf spielen lässt. Wie genau sieht das optimale Lauf aus für dich? Ne? Immer wieder siehst du dich optimal durch diese Hürden zu arbeiten. Du siehst dich immer vorne, du siehst dich immer gewinnen. Das, wenn die dann an den Tag ankommen, weil viele Punkte, das habe ich auch mal mit Justin besprochen, und es war eine krasse Sache, was er gesagt hat. Der hat gesagt, viele Leute vorbereiten sich in diese Aufbau, ne? Aber die vorbereiten sich mental nicht vor den Moment.
Also von Justin Gatlin?
Ja, das heißt, ja, ich bin dabei, ich weiß schon, was ich tun muss, ich habe mich schon, mein Körper vorbereitet, alles ist ready to go. Aber dann, wenn ich zu dem hohen Punkt komme und es wird eine Realität und ich gucke rum und da habe ich tausende Zuschauer in die Stands und weißt du, diese wirklich da sein, manche Leute können das nicht managen. Das kommt dann zu einem Punkt, die sind körperlich bereit, sonst werden sie nicht da sein. aber die können in dem Moment nicht abrufen. Und der Hacke, also der, wir haben so ein richtiges Gespräch gehabt und über diesen Thema gesprochen. Und es war super, super krass. Das war so ein geiles Gespräch, weil ich gesagt, ja, das stimmt. Also, weißt du, das ist doch irgendwas, wo logisch sein sollte, aber ist nicht. Weil viele wollen nur zu dem Moment hinkommen, aber die sind nicht bereit, wenn die wirklich in dem Moment sind.
Ich bin hier und was mache ich jetzt?
Ja, es kommt wirklich an, oder? Wenn ich jetzt in die Finale reinkomme, das kommt drauf an, wer seinen Lauf besser durchbringt, am Endeffekt. Ist so. Außer, dass du hast jetzt jemanden wie Bolt, vielleicht damals, wenn er richtig in fitten Form ist, du weißt schon, der ist, auch wenn er mal Fehler macht, ist er vorne. Aber um diese Dichte, ja, auch wie jetzige Zeiten, du kannst jetzt, das ist ein Cointoss, ne?
Ja.
Du kannst dir jetzt mir nicht sagen, bei WM, wer die 100 Meter gewinnt. Sicher, das kannst du nicht sagen. Und dadurch kommt es auf diese Momente an, wenn ich mich schon mental vorbereitet habe, ne? Weil die anderen Wettkämpfe sind eigentlich nur Vorbereitungswettkämpfe. Das geht um nichts in der normalen Saison. Klar, um Geld schon als Profi, aber es geht mehr um, kann ich jetzt mal, es ist so ein Puzzle für mich, ne? Kann ich mal diesen Teil, ich muss die erstmal alle auf den Tisch bekommen. Und dann, wenn ich die alle auf den Tisch habe, dann kann ich die irgendwann mal zusammenbringen, dass alles zusammenkommt im Moment, wo ich es brauche. Das heißt unser Peak.
Ja.
Und wenn ich das dann in dem Moment hinbekommen kann und ich sage, okay, ich bin körperlich bei die Sache, ich bin mental bei die Sache, ich muss quasi nur das machen, was ich schon weiß, das für mich funktioniert, in dem Moment und nicht mehr. Wenn ich das schaffen kann, und das ist immer das Schwere, dann habe ich die größte Möglichkeit, nicht nur zu gewinnen, aber vielleicht meinen besten Lauf abzurufen. Ob das jetzt reicht am Endeffekt, interessiert mich nicht, weil ich kann die anderen Leute nicht beeinflussen.
Ja.
Und ich glaube, diesen Control wegzugeben, ist es schwieriger für Leute, weil die wollen immer, weißt du, die will immer da eine Kontrolle über die Sachen haben. Aber das ist halt nicht in deiner Kontrolle. Du kannst quasi nur den besten Lauf in dem Moment abrufen. Und entweder reicht es oder reicht es nicht, aber mindestens kann die dann sagen, wenn ich jetzt verloren habe, muss ich meinen Kopf nicht runterhängen, weil ich habe, sag mal, ein PB aus dieser Geschichte rausgeholt. Das heißt, ich kann, dann ist der, sag mal, der Fahrt oder der Flug zu Hause nicht so schlimm. Als wenn ich weiß, ich bin da hingegangen und ich habe dann unterperformt. Ne?
Ist das auch was du von deinen Mentoren und Coaches mitbekommen hast? Oder ist das was sich bei dir dann auch über die Jahre entwickelt hat?
Ist beides. Also ich habe das schon von meinen Mentoren zugesagt bekommen, so, hey, achte auf diese Sache und achte quasi nur auf, was du machen musst. Ne? Und ich habe einen großen Saying, und das ist auch, wenn ich jetzt auf meine ganze Klamotten, das siehst du halt hier hinten, kann ich dir mal kurz zeigen, wenn du siehst, me versus me, dass sie halt wirklich auf sich fokussieren. Ne? Das geht nicht um andere neben dir, das geht um wirklich deinen Bahn, deine 10 Hürden. Und es bedeutet mir sehr viel, wenn jemand mir sagt, hey, konzentriere dich quasi nur auf deinen Lauf. Nutz den Energie und diese Nervosität, dass du hast von den anderen schon, aber das sollte dich nicht aus deinem Lauf rausbringen. Na, das sollte dich mehr einfach mal den Reiz geben. Du brauchst diese nervöses Gefühl, das brauchst du schon. Aber wenn du dich halt wirklich auf deine Sache fokussieren kannst und das abrufst, was du in dem Moment drauf hast, dann hast du schon deinen Job gemacht.
Und, ich glaub,
und es geht um executing over racing. Also ich will schauen, dass ich, und mit meinen Athleten ist es auch so, wenn ein Athlet hingeht, ich habe denen schon gesagt, du kannst einen Lauf gewinnen, aber wenn ich sehe, dass du nicht deinen Lauf richtig durchgebracht hast, dann müssen wir erstmal reden, weil das bringt dich, wenn du in diese Momente reinkommst mit alle, wo Elite sind, bringt dir nichts, weißt du? Weil der Talent ist, haben alle. Das heißt, jetzt müssen wir schauen, dass du das vertraust, was du schon gelernt hast, um das auch wirklich direkt umzusetzen. Wenn man das schaffen kann, dann hat man die Möglichkeit, da wirklich zu gewinnen. Da hast du dich mal mindestens die Chance gegeben, zu gewinnen.
Und das, was auch auf deinem Hoodie steht, me versus me, ich glaube, das ist so ein Punkt, das haben wahrscheinlich noch zu wenige verinnerlicht, dass man sich dann wirklich nur auf sich konzentriert und nicht schaut, was machen die anderen, wie performen die anderen. Ich glaube, können die allermeisten Hörerinnen und Hörer was mit anfangen, dass man dann doch immer mal schielt auf eine andere Bahn, auf andere Athletinnen, Athleten, wie läuft es jetzt bei ihr oder wie sind da die Vorleistungen, wie performt sie gerade, und dass man das eigentlich gerade dann auch bei solchen Saisonhöhepunkten, jetzt unabhängig, ob das jetzt, ich sag mal, das olympische Finale ist oder die vielleicht hessischen Meisterschaften, wenn man es in diesen Situationen schafft, einfach bei sich zu bleiben und einfach sein optimales Leistungsvermögen abzurufen, dann ist das immer das absolute Optimum. Aber es ist, glaube ich, auch eine der größten Herausforderungen für die allermeisten, da beziehe ich mich auch mit ein, da wirklich im Tunnel und bei sich zu bleiben.
Ja, also das ist das Beste, das du für dich machen kannst, am Endeffekt, weißt du, weil ich nehme nie, also ich sag's auch so, mindestens auch in meiner Karriere, ich habe, weißt du, ein Threepeat machen können, nur weil ich immer bei mir war. Und das, in dem Moment habe ich es nicht so gewusst, also nachhinein schon, aber in dem Moment habe ich das nicht gewusst. Ich bin nur halt in den Stadion reingegangen und ich habe einfach diesen Confidence gehabt. Ich war einfach sicher, dass was ich trainiert habe, reicht. Ich wusste das. Und auch wenn du jetzt, sag mal, zu mentales Spiel gehst, ne, den Moment, dass ich durch diesen, in diesen Stadion reinkomme und ein Gegner guckt mich an, haben sie schon gewusst, ey, das wird ein harter Tag. Weil ich komme da nicht an wie, oh Gott, ich habe Angst, sondern ich habe diese ganzen Arbeit gemacht zu gewinnen, nicht Zweiter oder Dritter zu werden, oder? Das heißt, man muss schon wirklich diesen Selbstvertrauen erarbeiten. Das ist, was ich auch gemeint habe. Ich kann den Körper aufbauen, aber das Mentale muss mit. Das muss immer mit.
Ja.
Weil sonst hast du Leute, wo im Training, die sind All-Stars im Training, die kriegst du diese geile Trainingszeiten oder geile Trainingssprünge hin. Und dann kommst du im Wettkampf und kriegst nicht hin.
Ja. Ja.
Das wollte ich nie haben. Und deswegen muss ich das die Athleten auch so beibringen, dass sie verstehen, so müssen wir arbeiten. Du musst aber sicher sein, was du machst, weil das überträgt sich dann in den Wettkampf rein. Immer. Und du darfst keinen Wettkampf wie unterschiedlich sehen. Das ist, wie du schon gesagt hast, egal, ob es Kreismeisterschaften ist oder es Deutsche Meisterschaften ist oder WM ist. Der Lauf ist das Gleiche.
Ja.
Da ändert sich nicht an den Lauf. Du hast immer noch deine 10 Hürden. Also lauf deine 10 Hürden. Und es ist, weil das Problem ist, wenn man immer mehr will, das ist eigentlich fast schon ein Fakt. Ne? Was haben wir machen? Mal ein Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt sage, Benjamin, wir machen jetzt mal 3 fliegende 30er Läufe. Und ich sag dir, den ersten Lauf, ja, nutz den mal einfach reinzukommen, ne? Nicht so kritisch. Da gehst du den ersten Lauf an, entspannt, weil du denkst, ah, das ist mein Warm-up, muss ich nicht so dran denken. Boom, läufst da durch, läufst, keine Ahnung, 2:72, ne? Dann sage ich, okay, nächsten Lauf, ne? Jetzt schauen wir, dass man ein bisschen besser läuft. Dann auch kommt diese
ein
Spannung
langsamer
rein, weil ich mehr will, ne? Ja. Und dann plötzlich ist diese Zeit viel langsamer als der erste Lauf. Und also mit diesem Beispiel, das war für mich so ein einfaches Beispiel, wo man dann sieht, wenn man die Lockerheit verliert, da ist die ganze Sache schon verbunden.
Ja.
Ne? Du guckst nie jemanden an, wo, sag mal, in Great war und siehst, dass die mit Festigkeit den Lauf gewonnen haben. Sieht der Bolt aus, wie er da angespannt war? Nee, der war locker, der war in seinem Vibe drin. Er hat gesagt, du, bin ready, ne? Dann guckst du andere an, die sind voll und ist nichts falsch mit fix. Du willst fokussiert sein, aber dann sind sie schon fest. Die kommen da raus, da siehst du die ganze Schultern oben. Na, da ist nichts locker. Ist doch klar, dass du da nicht schnell läufst oder gut performen kannst. So.
Und also eben auch, glaube ich, wenn man zu früh dann auch in so eine Anspannung kommt, dass dann auch einfach viel zu viel Energie verloren geht. Also gerade auch Sprint, du brauchst diese Anspannung, um dann wirklich da rauszuknallen. Aber wenn du zu früh in diesem Modus bist, dann bist du einfach schon platt, wenn du dich in den Startblock setzt. Und
ja.
Cool. Zu Usain Bolt noch eine ganz lustige Anekdote in Bezug auf so Trash-Talk vor großen Wettkämpfen. Da hat er in einem Podcast vor kurzem bei Justin Gatlin erzählt, dass er beim ersten Antreffen oder bei der ersten Begegnung mit Noah Lyles, Noah ihn gefragt hat, wer denn ist, Usain who? Und Usain dann gesagt hat, also normalerweise bleibe ich immer cool und sage zu den Leuten nichts, aber in dem Moment, ich war schon jahrelang der Weltrekordhalter und Olympiasieger und wenn jetzt jemand hier kommt und sagt, er will die Weltrekorde brechen und sagt, er kennt meinen Namen nicht, dann kann ich das nicht ernst nehmen. Fand ich eine ganz, ganz lustige Geschichte.
Aber ich glaube, das kommt auch wirklich an den Generationen jetzt an. Ne?
Ja.
Also ich finde, den neuen Generationen, es geht mehr fast Richtung respektlos, auch wenn es auch mehr Show ist. Ne? Ich weiß, dass bei Lyles viel Show ist. Na, der ist ein Showman. Aber ich finde, mindestens auch in unserer Generation, weißt du, da ist der Respekt für die Leute, wo vor dir gekommen sind, immer so hoch. Egal, ob du jetzt eine bessere Leistung gebracht hast, besser denn du warst, du, aus Respekt wirst du nie irgendwie irgendwas Negatives über den Mensch reden, weil wenn es jetzt nicht den Allen Johnson damals für mich gab, dann wäre ich keine Hürden gelaufen, weißt du? Das heißt, da kann jetzt nicht der Grant Holloway reinkommen und sagen, ja, bin aber schneller als Allen Johnson gelaufen, ne, und ihm keinen Respekt geben. Nee, der Typ hat einfach durch Jahre Erfolg gehabt, ne?
Ja.
Also der Respekt muss halt immer da sein für die Leute, wo vor dir gekommen sind, weil wie gesagt, die haben damals die Grundlage gesetzt, dass du jetzt da drauf kommen kannst und mehr machen kannst, weißt du? Also ich finde, es ist ein bisschen verloren gegangen, auf jeden Fall.
Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Hürdencoach Marlon Odom. Wir haben über Technik, Rhythmusgefühl und die wichtigsten Grundlagen im Hürdensprint gesprochen. Aber das war längst noch nicht alles. Also bleibt dran, die nächste Folge erscheint am nächsten Montag. Bis dann, viel Spaß beim Training und wir hören uns in Teil 2.